Hallo, mein Name ist Thea Hong, ich bin Autorin und heute geht's überwiegend um Schreiben, Korea, ein bisschen um K-Pop. Und ja, wenn ihr die Fische in den Themen überspringen möchtet, nutzt bitte die Kapitelmarken. Boah, ich war halt quasi so einer von den OG-Influencern, bevor es Influencer gab, weil das ist schon richtig lange her.
Gut, die Büchse der Pandora ist offen, da hilft kein Jammern, man muss sich jetzt irgendwie damit arrangieren und das Beste daraus machen.
Wir müssen halt mit dem arbeiten, was man hat. Allerdings möchte ich mal ganz provokativ sagen, nicht jeder oder nicht jede muss Kreatives schaffen.
Da starten wir in das Jahr und haben gleich so ein kontroverses Thema. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Jörg und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wieder mal den Literaturexperten Jörg. Hallo.
Hallo Philipp.
Und für dich und natürlich für alle HörerInnen ein frohes neues Jahr.
Ja, ich bin ganz toll reingerutscht. Ich hoffe, es wird ein besseres Jahr als das letzte.
Glaub, das hoffen wir alle. Und dann wird es ja doch immer wieder schlechter. Ja, die Frage, die kommt ja immer wieder und ich frage sie deswegen auch immer wieder, weil es schon eine Tradition ist, konntest du mittlerweile von deinem Ruhm partizipieren? Wurdest du auf der Straße erkannt oder wie zum Beispiel der Patrick auf Conventions erkannt?
Nee, ich wurde nur auf das Spiel wurde ich angesprochen von, ich komme gerade nicht auf den Namen, der das Rollenspiel zukommen lassen wollte, als Paketbote wurde ich missbraucht, aber ansonsten nein, noch kein Ruhm bei mir angekommen, leider.
Na, mal gucken. Vielleicht mit dieser Folge, weil ich glaube, wir werden diesmal eine ganz andere Zielgruppe erobern. Aber lass uns vielleicht erstmal ganz klassisch vorwärts gehen mit dem Videotipp oder dem Video-Anti-Tipp der Folge. Und vielleicht hast du da schon was Schönes mitgebracht.
Ja, ich habe mir gerade heute den Witcher 4 Trailer angesehen. Und ja, ich bin ja ein großer Fan von Andrzej Sapkowskis Welt und Geralt und so weiter. Auch die Spiele fand ich ganz gut. Die Serie, nicht ganz so den Ton getroffen. Und wenn man jetzt diesen Trailer sieht in der neuen Unreal Engine, sieht ja hammergeil aus, wünscht man sich beinahe, die hätten einfach, die Spielemacher hätten einfach die Serie gemacht, statt das mit Schauspielern und dem Hickhack zwischen Liam Hemsworth und Henry Cavill da, sich das alles erspart und das direkt mit Render-Grafik gemacht. Also der neue Trailer für The Witcher 4 ist nicht einfach nur so ein zusammengestückeltes Schnipsel aus Spielen, sondern wirklich eine kleine Story, wo halt Ciri, die Hauptperson in The Witcher 4 ist, quasi so eine kleine Mission erlebt. Also ist eine richtige kleine Kurzgeschichte, 5 Minuten und technisch der Hammer und inhaltlich so, wie man sich den Witcher wünscht. Ja, genau. Also anschauen.
Sehr cool, wie immer, das alles in den Shownotes und werde ich mir auch nochmal angucken und dann werde ich es reinpacken. Ich gehe nochmal ein bisschen in die Vergangenheit, denn einer der größten Hobbystreitpunkte im vergangenen Jahr, egal ob in der Rollenspielszene, bei AutorInnen oder generell in unserer Gesellschaft, war ja der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und ich muss zugeben, ich habe da immer noch keine abschließende Meinung zu, auch wenn ich tendenziell so ein bisschen auf der skeptischen Seite stehe. Also frage ich doch mal den Autoren, der hier mein Co-Host ist, der zugleich beruflich sehr viel mit Computern und KI zu tun hat. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also mit KI kann man ganz viele Sachen machen. Die ermöglicht Leuten kreative Tätigkeiten, die sie sonst mangels Talent vielleicht nicht ausüben können. Aber natürlich, ich als Autor sehe das auch kritisch, sie bedroht halt auch Kreativität. Beim Romaneschreiben tut sich ChatGPT und Co. tun sie sich noch etwas schwer, also gerade was so die Kohärenz angeht und so weiter. Aber gut, das geht ja alles so schnell, man weiß nicht, was in einem Jahr ist. Aber andererseits, gut, die Büchse der Pandora ist offen, da hilft kein Jammern, man muss sich jetzt irgendwie damit arrangieren und das Beste daraus machen. Wieder weggehen wird die KI leider nicht.
Und es ist zwar unüblich, dass wir einen Gast oder eine Gästin bereits beim Videotipp reinholen, aber sie hat bestimmt auch eine Meinung zum Thema. Hallo Thea, wer bist du denn und wie ist deine Meinung zu KI?
Ja, hallo, ich bin Thea, ich bin Autorin und ja, meine Meinung zu KI ist ähnlich wie von Jörg. Also ich glaube, es ist leider nicht mehr verhinderbar. Wir müssen halt mit dem arbeiten, was man hat. Allerdings möchte ich mal ganz provokativ sagen, nicht jeder oder nicht jede muss Kreatives schaffen, ne? Also ich finde, diese Flut an schrecklichen KI-Kinderbildern, Kinderausmalbildern oder Kinderbüchern, gerade auf Amazon, das schwappte ja letztes Jahr richtig über. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Deswegen stelle ich mir die Frage, muss jemand wirklich unbedingt kreativ sein? Nicht jeder muss es. Aber ja, meine persönliche Meinung, man kann dem nicht mehr entkommen. Ich werde mich so lange dagegen stemmen, wie es geht. Ich finde das schon ziemlich schrecklich, dass das Dataset, von dem zum Beispiel ChatGPT gezerrt hat oder immer noch zehrt, aus ganz, ganz vielen zusammengeklaubten Texten lebender AutorInnen besteht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie rechtlich lösen lässt. Das ist bestimmt ein Sisyphus-Kampf, der einen noch bevorsteht in Amerika, glaube ich. Deswegen, ja, meine Meinung ist, man muss sich damit arrangieren, aber ich persönlich werde mich so lange dagegen stemmen, wie es geht.
Ja, starten wir in das Jahr und haben gleich so ein kontroverses Thema. Wunderbar. Mit so ein paar kleinen KI-Spielereien, die nur dazu da sind, den Leuten eine gute Zeit zu bescheren und nicht um irgendwelche echten Jobs zu ersetzen, kann ich mich ja durchaus anfreunden. Und damit kommen wir zum heutigen Videotipp. Vor allem, weil dieser Videotipp wieder mal das Internet perfekt zusammenfasst. Denn ich möchte über Family Guy Redneck Misfits reden, ein kurzes von KI erstelltes und eingesungenes Country-Lied mit den Charakteren aus der Zeichentrickfilmserie Family Guy. Und da werden halt die verschiedenen Charaktere in diesem nicht mal 2 Minuten langen Lied vorgestellt, so weit, so unspektakulär. Aber so, wie ich das aus diversen Social-Media-Beiträgen und Tech-Beiträgen mitbekommen habe, neigt KI prinzipiell dazu, gerade Frauen ausgesprochen normschön darzustellen. Und nun könnt ihr euch denken, was passiert ist. Die im Trickfilm schon etwas ältere und biedere Mutter Louis und die immer explizit als unansehnliches Mauerblümchen dargestellte Tochter Megan werden ausgesprochen sexy dargestellt, was, typisch Internet, dazu führt, dass ungelogen 90% aller Kommentare daraus bestehen, dass irgendwelche Nerd-, Serienfans, Inselt, was weiß ich, plötzlich einen ziemlich harten Quatsch auf die beiden Figuren haben. Und daher ist dieses Video gleich in doppelter Hinsicht mein Videotipp, da erstens das Lied an sich echt gut gemacht ist und da zweitens wieder mal eindrucksvoll gezeigt wird, dass all diese Vorurteile über dieses sogenannte Internet halt wirklich wahr sind. Gut, kommen wir vielleicht zu etwas, was weniger kontrovers diskutiert wird, nämlich dem Ask Me Anything und einer schönen, wholesome Frage: Was bekam denn eure Lieblingsperson zu Weihnachten?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Meine Frau ist auch ein Nerd, allerdings der anderen Art, nämlich ein Handarbeits- und Pflanzen-Nerd. Und weil ich von Handarbeit keine Ahnung habe, habe ich mich bei den Pflanzen ausgetobt. Da hat sie eine große Pflanzenampel bekommen und Blumentöpfe, die man an die Wand hängen kann, damit da in das Tohuwabohu an Pflanzen, was wir hier im Haus haben, ein bisschen Ordnung reinkommt.
Thea, magst du?
Ja. Ja, also ich würde sagen, meine Lieblingspersonen sind definitiv meine Eltern. Die haben von mir ein kleines Erlebnis bekommen, also dass sie das ganze Weihnachten über bekocht werden. Also wenn sie zu mir zu Besuch kommen, bleiben sie auch ein bisschen länger da. Das heißt, sie bekommen vorgeheizte Schlappen, ein Onesie, dürfen sich dann bequem vor dem Fernseher setzen und werden das ganze Wochenende über bekocht. Und dann kriegen sie natürlich auch die Geschenke. Also ist eigentlich jetzt nichts super krass Besonderes, aber es ist eher so ein Erlebnis, dass sie die Tage über, die Feiertage über gar nichts machen müssen.
Das ist ja richtig schön.
Ja, finde ich auch. Können meine Kinder mir auch mal schenken.
Ja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil ich habe gedacht, so wenn sie reinkommen, schon die Schlappen, also extra so bedruckte, man kann die ja selbst bedrucken. Ich habe jetzt nicht mein Gesicht drauf gemacht, sondern halt so ein Cutout von meinem Hund und halt so richtig bequeme Onesies, diese mega großen. Und ich glaube, das hat ihr noch gefallen.
Sehr schön. Der Blog-Namensgeber Stefan bekam von mir einen Comic und ich kann es hier ja sagen, weil er eh keine Zeit hat, in den Podcast reinzuhören. Ich habe den natürlich vorher selbst gelesen, deswegen stelle ich ihn nachher auch noch in der Medienschau vor. Aber vermutlich verlangt die Gesellschaft jetzt von mir, dass ich mit Lieblingsperson eigentlich meine Freundin meine, obwohl ich finde, dass der Begriff Lieblingsperson sehr unscharf formuliert ist. Da kann man problemlos auch den weltbesten Freund der Welt nennen. Aber egal, die hat von mir jedenfalls Wrestling-Tickets bekommen für die nächste Main River Madness Show, natürlich erste Reihe, und eine Funko- oder Funko-Pop-Figur von ihrem absoluten Lieblingswrestler Dirty Dom. Und ja, da war die Freude groß, sage ich euch. Dann haben wir schon quasi einen großen Teil der Pflichtvorabaufgaben erfüllt. Und ich weiß, der Jörg scharrt jetzt schon so ein bisschen mit den Hufen, denn der Jörg ist Autor, die Thea ist Autorin und ich weiß, der Jörg tauscht sich immer sehr gerne beruflich aus. Deswegen, du darfst jetzt all die Fragen stellen, die du möchtest.
Ja, Thea, ich wollte erstmal fragen, ich habe bei Amazon ein bisschen recherchiert. Das ist das Buch, was da jetzt erscheint. Ich bin mir nicht ganz, wie spricht man es aus? Seolicious?
Genau, richtig. Fake Me Review.
Ja, ist dein Erstling, korrekt?
Das ist mein erstes Fiction-Buch. Ich habe tatsächlich unter anderen Namen, unter meinem realen Namen, habe ich schon fachlich publiziert, aber so im Bereich Fiction ist das eher mein Debüt.
Ja, und du hast ja koreanische Wurzeln. Hat dich das jetzt dazu gebracht, dieses Thema zu verfolgen? Und hast du jetzt bewusst quasi jetzt gesehen, oh, diese K-Pop-Welle, die geht ja immer höher jetzt hier in Europa, da die nehme ich mit? Oder hattest du das Buch schon lange in Gedanken bei dir und hast nur jetzt halt durch Zufall quasi die Veröffentlichung jetzt gerade, wo der Hype mit auf dem Top ist?
Also lustigerweise sollte das gar nicht mein Debüt sein. Es ist, glaube ich, eigentlich mein drittes oder viertes Buch. Also die Reihenfolge wurde einfach durcheinander gewürfelt. Ich hätte eigentlich mit einem Fantasy-Titel debütiert, also aber auch mit Korea-Thematiken. Aber das ist jetzt eigentlich reiner Zufall, dass es dieses Thema geworden ist. Und ich spreche auch eigentlich sehr ungern von einem Hype, weil meine Kultur ist kein Hype. Also ich habe ja einen koreanischen Background. Ich sage auch immer, ich bin koreanisch-deutsche Autorin. Ich bin hier geboren, ne? Also ich bin Second Generation Gyopo, nennt man das. Und ich spreche da ungern vom Hype, weil das ist meine Kultur, ne? Und ich schreibe drüber. Ich sage auch immer, das ist ein Own-Voice-Roman. Deswegen glaube ich, ist das zum guten Zeitpunkt eigentlich rausgekommen. Wenn man zur Inspiration des Buches ein bisschen ausholt, ich war es leider ein bisschen leid, dass ich so viele Titel gesehen habe, die nicht Own-Voice sind, die nicht alle, aber manche sehr fetischisierend sind, ein bisschen einfach nur das Schöne zeigen, aber mir fehlte einfach das Echte. Also ich habe mich gefragt, die 14-jährige Thea, hätte sie sich gerne repräsentiert gefühlt? Ja, ganz bestimmt. Was hätte sie gern gelesen? Also ich wollte wirklich fast gerne auch was aus dem Leben haben, was echt ist, aber natürlich ein bisschen mit Magie, ein bisschen Romance, ein bisschen was man zum Träumen hat, aber trotzdem wollte ich ein Buch haben, was authentisch ist, ne? Eben Own Voice. Deswegen, das war schon so die Motivation, Inspiration, aber der Zeitpunkt vom Release ist wirklich reiner Zufall.
Ja, mit Hype meine ich ja jetzt auch nicht die Kultur im Allgemeinen, sondern dass halt K-Pop gerade in Europa immer beliebter wird, sagen wir mal so. Und meine Tochter zum Beispiel ist auch voll auf den Zug aufgesprungen, lernt sogar Koreanisch gerade nebenbei.
Wie schön.
Und ich habe mir heute auch mal ein paar Videos angeguckt, so Musikvideos. und habe dazu mich gefragt, ob du eine Erklärung hast, warum jetzt, weil ich meine, ich habe jetzt Bands gesehen, die auch Englisch singen, aber viele singen ja auch Koreanisch. Was wohl die Europäer daran fasziniert? Und ich habe mir auch, weil ich die Videos gesehen habe, auch teilweise gedacht, ja, okay, das sieht teilweise, ist musikalisch natürlich alles ein bisschen moderner und so weiter, aber vor 20 Jahren haben sowas halt Take That und wie sie alle hießen, Backstreet Boys und so weiter, haben ja auch so, sind ja oft auch Boygroups und so weiter gemacht. Nur sowas gibt's ja in Europa gar nicht mehr, weil wir uns ja voll in die Individualismus-Ecke entwickelt haben. Und habe ich letztens noch irgendwo eine Statistik gehört, dass in den 80er, 90er Jahren waren noch die Hälfte aller Nummer 1 Hits waren von Bands. Und heute kannst du sie an einer Hand abzählen, sind alles nur noch Solokünstler. Ist das in Korea anders? Und merkt man quasi daran, dass die Leute eigentlich immer noch Lust auf Bands haben, aber nur die nur das Angebot fehlt und man dann deshalb vielleicht auch jetzt sich für K-Pop oder auch J-Pop interessiert?
Da bist du tatsächlich an die Richtige geraten, weil ich habe nämlich erstmal normal klassische Musik studiert und dann habe ich gewechselt auf Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Korea. Das heißt, das ist theoretisch so mein Gebiet, worüber ich wirklich super, super lange reden könnte. Also einmal, man kann das ja so umschreiben als Hallyu, das nennt sich koreanische Welle, das begann schon ganz, ganz viel früher. Also den in Anführungsstrichen Hype kriegt man ja jetzt so mit oder vielleicht seit, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren mit BTS und so. Aber das begann schon in den 90ern, ne? Also das ist schon relativ alt. Die koreanische Kultur, sagen wir mal, Musik, Filme, Serien und so weiter in den Westen kam. Ich würde ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, der Westen ist individualistisch und der Osten nicht, weil immer so das Klischee im Hinterkopf ist, dass wenn man so mit Individualismus gegen versus Kollektiv macht, läuft man in die Gefahr, dass man alle ostasiatischen Leute oder jetzt in dem spezifischen Fall koreanische Person als Monolith ansieht. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen immer vorsichtig. Ist jetzt kein großes Ding, aber so kleine Worte machen schon was aus. Ich würde sagen, warum das so beliebt ist. Ich glaube, natürlich, sie haben perfekte Produktion, ne? So richtig hochqualitative Musikvideos. Und ich glaube auch, jedes Mal, wenn sie so ein Comeback starten, ne? Also wenn sie erstmal ein Konzert oder bestimmte Aufnahmen gemacht haben, gibt es so eine kleine Ruhepause und dann gibt es ein Comeback mit so einem anderen Konzept. Also es ist immer was Neues, immer was Interessantes. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, diese starke, starke Fanbindung. Also das gab es natürlich jetzt vielleicht in den 90ern und 80ern jetzt nicht, ne, weil keine Social Media und so. Aber heutzutage, es gibt so eigene Apps, ne, also in Korea selber, die kannst du auch als Europäerin oder als Amerikanerin, da kannst du dich auch einloggen. Und da interagieren die Fans manchmal auch wirklich so in Realtime mit den Fans, haben Livestreams, haben Fan-Events und sind halt viel, viel nahbarer, dass das eben auch problematisch sein kann. Ne? Also so die parasozialen Beziehungen, das ist schon auch ein Thema, weil wenn man da ein bisschen, ich sag mal so ein Begriff, den man da im K-Pop da vielleicht kennt, so Delulu, also quasi zu sehr drin ist, ist das jetzt auch nicht gerade gesund. Aber ich glaube, das spielt eine richtig krasse Rolle. Also, dass man nicht mal so einen Star hat, der völlig unerreichbar ist, sondern theoretisch mit so einem Fingerklicken ganz nah bei einem ist. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Was die auch viel, viel, ja, viel, viel interessierter sind, was die Stars so machen. Und das Investment, das klingt jetzt ziemlich hart, aber das Investment ist irgendwie anders. Ne? Und ich glaube auch, wenn man jetzt ein bisschen weg davon geht, die Texte, ne, finde ich auch relativ interessant. Jetzt auf Koreanisch meine ich. Da geht es auch manchmal um Selbstfindung, Mental Health und manche Sachen sind auch ziemlich versteckt politisch. Beispielsweise, wenn man jetzt einen kleinen Schwenker macht zum letzten Jahr, als jetzt in Südkorea der Präsident plötzlich so Martial Law fast alles lahmgelegt hat, war eins der Lieder, die so als Protestlied gespielt wurden, ein K-Pop-Lied von Sonyeoshide, von Girls Generation. Und die sind schon ein paar Jährchen älter, aber nur als Beispiel, ne? Also wie breit das gefächert ist. Und ich glaube auch, warum das so interessant ist, also koreanische Kultur allgemein, es ist ja so ein Package, ne? Es ist ja irgendwie alles auf einmal. Es ist ja irgendwie Musik, es gibt dann irgendwie K-Dramen, also TV-Serien und dann ganz viel Mode und Beauty, ne? Also ich glaube, der Beauty-Sektor, da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber da gibt es ja auch unglaublich viel. Ich glaube, das ist so ein Package. Und man darf nicht vergessen, das ist ja, man nennt es ja Soft Power. Also Korea, Südkorea hat ja richtig seine Kultur gezielt finanziell unterstützt und in Anführungsstrichen exportiert. Und ich war tatsächlich auch eine der Bloggerinnen, das ist auch schon ziemlich, ziemlich lange her, als ich in Korea selber studiert habe. Ich habe ja einen deutschen Pass und ich habe da für Koreanet, das ist halt die offizielle Seite, die zu Korea, zu der südkoreanischen Regierung gehört. Ich habe dafür gebloggt, ne? Also es war jetzt nicht, dass ich bezahlt wurde oder so, aber wir haben Reisen finanziert bekommen, wir Fotos gemacht haben und so weiter und so fort. Ich war halt quasi so einer von den OG-Influencern, bevor es Influencer gab, weil das ist schon richtig lange her. Und sie haben halt so Schritt für Schritt das echt aufgebaut. Und wenn man sich so die Social-Media-Kanäle auch ansieht von der Tourismusorganisation, das ist krass organisiert, richtig heftig durchgezogen. Und ja, ich glaube, das ist einfach so ein Package, warum Korea an sich jetzt so immer beliebter wird.
Mhm. Ja, sehr spannend, deine Einblicke da zu hören. Ein anderes großes Thema, ich habe da die Inhaltsangabe deines Buches gesehen, neben Korea sind ja auch Social-Media-Kanäle. Hast du da als Autorin auch selber, nutzt du die selber, um dein Buch bekannter oder dich bekannter zu machen?
Das ist so eine Hassliebe. Fotografie ist mein Hobby, das heißt, Instagram war mein Kanal, wo ich einfach irgendwie Fotos hochgeladen habe. Aber ja, so als Autorin, finde ich, muss man irgendwie auch schon selber Werbung machen. Natürlich, Verlage helfen da auf jeden Fall mit, aber ich habe irgendwie so ja das Gefühl, gerade in meiner Zielgruppe, die ist ja doch schon etwas jünger, da muss man einfach präsent sein. Und ich habe tatsächlich TikTok für mich entdeckt. Ich weiß ja nicht, was jetzt in Amerika passiert, ne, in ein paar Tagen. Die wollen das ja bannen, aber TikTok ist für mich so eine Möglichkeit, so ein Kanal auf meine Geschichten aufmerksam zu machen. Und Instagram ist für mich eher so ein Kanal, mit gleichgesinnten AutorInnen oder mit Bloggerinnen, mit LeserInnen in Kontakt zu treten. Also ich nutze schon so verschiedene Kanäle mit verschiedenen Hintergedanken.
Ja, und wie genau? Also weil TikTok ist ja, also ich bin ja schon zu alt vielleicht, um mich da nochmal in die Tiefen da einzuarbeiten. Aber ich kenne halt die TikTok-Videos, die halt auf YouTube und so weiter rüber schwappen. Und ich weiß, es gibt BookTok und so weiter, aber wie macht man denn als Autor auf ein eigentlich ja nicht visuelles Produkt aufmerksam? Also Bücher, gut, klar, man liest Buchstaben, aber man hat vielleicht ein schönes Cover, aber wie kann man darüber dann zum Beispiel mehrere Videos kreieren? Liest du dann was vor oder was sind so deine TikTok-Inhalte?
Also eine andere Autorin, die Emily Bär, die hat mir tatsächlich richtig gute Tipps gegeben, weil ich bin persönlich nicht so der Videotyp. Ich mag es lieber, wenn es halt Text ist, weil Autorin. Ich mag einfach, wenn es irgendwas zu lesen ist. Und für mein Buch zu werben, mache ich tatsächlich so Slideshows, das heißt Moodbilder, also wie zum Beispiel ein koreanischer Tempel oder ein koreanisches Essen oder einfach ein Foto von der Skyline von Seoul. Also ich habe einfach etwas, was das Gefühl des Buches transportiert. Also da mache ich, unterlege ich dann halt mit Texten oder mit der passenden Musik, also in meiner Zielgruppe halt K-Pop. Also ich nutze super gerne von Stray Kids oder von BTS oder von 80s so Musik, die dann irgendwie dazu passt, ne? Also es geht mir eher so um Gefühle und Emotionen, die man halt durch Bilder und den Text natürlich und Musik transportiert. Ähnlich wie, was ich vorher erzählt habe, so Package Korea, ne? Also hier in dem Fall auch ein Gesamtpaket. Ich glaube, so viel Zeit, um was vorzulesen, um die Leute in einen, ja, Kapitel, einen Absatz eintauchen zu lassen, ist da nicht, ne? Weil wenn man da auf TikTok unterwegs ist, dann scrollt man wirklich so durch und da muss man eigentlich so einen Hook haben, mit dem man die Leute am Anfang schon so richtig einfängt. Das hilft vielleicht, dass ich im Medienbereich selber tätig bin. Jetzt nicht so direkt Social Media, aber so ein bisschen gefächert. Deswegen wusste ich schon, was man da so ungefähr machen muss. Also der Text darf auch nicht zu lang sein. Ich habe meistens irgendwie ein, zwei Sätze, die ein bisschen Lust auf mehr machen auf das Buch. Und dann gibt's ja noch so ein Textfeld, ne? Da weiß ich nicht, ob jeder das liest, aber da schreibe ich schon die Infos rein. Und Ja, ich glaube, ich bin nicht so die typische TikTok-Nutzerin, weil ich kenne viele Kolleginnen, die machen Videos, die zeigen sich, wie sie schreiben, zeigen so Sachen aus ihrem Leben. Das finde ich persönlich super interessant, aber ich könnte es für mich selber gar nicht filmen. Ich bin da jetzt nicht so, ja, das ist halt nicht so mein Ding. Aber wie ich halt nutze, TikTok nutze, ist, ja, so Slides erstellen mit Texten, so ein bisschen so das Gefühl vom Buch vermitteln. Und ich schalte einfach Ads. Ich bin da einfach ehrlich und sage, hey, ich schalte einfach Werbung, bezahle dafür, dass quasi das, was ich erstellt habe, den Leuten angezeigt wird, weil sonst müsste ich ja jeden Tag Content rauspumpen und das kann ich gar nicht leisten.
Ja, wir wollen ja schreiben, ne? Genau.
Ja, genau. Genau.
Das Problem kenne ich auch, ja.
Aber ich muss vielleicht noch so als Nachtrag sagen, ich habe natürlich ganz viel gejammert, ne? Also mit, wir müssen Werbung machen und alles ganz schlimm. Aber ich muss auch sagen, ich habe durch halt TikTok oder halt durch Instagram richtig tolle Leute kennengelernt, also AutorInnen oder halt auch BloggerInnen und LeserInnen. Deswegen, also es hat auch gute Seiten, ne? Also möchte nicht nur sagen, dass es schlecht ist, sondern halt ab und zu kriegt man da auch richtig gute Kontakte.
Ja, vielleicht versuche ich es auch nochmal. Mal sehen. Ja, Philipp, du kannst übernehmen.
Dann gehen wir mal zur Medienschau. Und die Thea hat ein Titel mitgebracht. Wir beide haben zwei mitgebracht. Und deswegen habe ich mir gedacht, packen wir sie quasi in die Mitte. Und ich würde anfangen und dann an dich übergeben. Und ich möchte sprechen über einen Roman, / ein Hörbuch, was mich begleitet hat über den Jahreswechsel. Ende November kam ja eine Bonusfolge, in der die beiden Fantastik-Fachhändler von Hermkes Romanboutique ihre Weihnachtsgeschenktipps vorgestellt haben. Und womit mir der Gerd bereits vor 2 Jahren in den Ohren lag und nun auch letztes Jahr in den Ohren lag, war die Romantrilogie Die Prinzessinnen, in welcher eine 5-köpfige Söldnerinnentruppe, allesamt ehemalige Prinzessinnen, so ziemlich alles und jeden abgemurkst haben, wenn es nur genügend Kleingeld dafür gab. Und vielleicht erinnern sich manche HörerInnen, in der Spin-Off-Folge 54 hatten wir den Autor Christian Endres zu Gast und in der Spin-Off-Folge 56 habe ich dann den Auftaktband besprochen und da gab es am Ende 4,2 von 5 Punkten. Das war also durchaus unterhaltsam. Da jetzt ganz aktuell der 3. Band erschienen ist, habe ich mal begonnen, den Stoff nachzuholen und mich an den 2. Band gewagt, der erneut stattliche 496 Seiten dick ist oder, wenn man wie ich das Hörbuch hört, 14 Stunden und 8 Minuten lang. Die Geschichte ist dabei erneut recht einfach gestrickt, aber das muss ja prinzipiell erstmal nichts Schlechtes sein. Während ihrer Abenteuer treffen die Prinzessinnen auf den nahezu unsterblichen Helden Pythos, der vor 150 Jahren den Götterkrieg gewonnen hat. Und der ist im Prinzip wie der Superheld Wolverine, also wenn er mal verletzt wird, dann heilt er sich mit der Zeit automatisch. Aber mit dem Alter werden die Heilkräfte dann doch ein bisschen schwächer. Je öfter Pythos dem Tod ein Schnippchen schlägt, umso länger dauert es, bis er sich wieder erholt hat. Davon will er aber gar nichts mitbekommen, weil er ein Riesen-Ego hat und sozusagen die toxische Maskulinität in Person ist. Doch letztlich lässt er sich von seinem Knappen dazu überreden, die Prinzessinnen als Leibwächterin anzuheuern. Und dann passiert erstmal eine ganze Zeit lang immer das Gleiche. Pythos rennt blindlings und egoistisch in die nächstbeste Gefahr, natürlich mit einem Macho-Spruch auf den Lippen, und die Prinzessinnen müssen hinterher und ihn da wieder rausholen. Irgendwann erkennen sie dabei, dass der dämonische Weltuntergang bevorsteht und dann müssen sie von A zu B zu C zu D zu E zu F zu G zu H rennen, damit am Ende alles gut wird. Und ja, das mit diesem Alphabet war jetzt keine Übertreibung, denn wie schon beim Auftakt fühlt sich der 2. Band so an, als hätte Christian Endres bei einer Rollenspielrunde oder vielleicht sogar bei einem Online-Multiplayer-Videospiel mitgeschrieben, in der die Heldengruppe lauter kleine Kurzabenteuer bzw. QuestgeberInnen nacheinander abarbeitet, um genug Erfahrungspunkte und die notwendigen Gegenstände zu sammeln, damit sie am Ende den Endboss aufhalten können. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass Christian einen sehr eigenwilligen Schreibstil hat, den man am besten mit einem Artikel in einer Wochenzeitung vergleichen kann. Also, wenn wir in einer Mittelalterwelt leben würden, in der es auch Monster gibt, dann könnte das, was er schreibt, vom Schreibstil her definitiv eine Reportage aus dem Spiegel oder aus dem Stern sein. Das klingt jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber das liest bzw. hört sich überraschend gut an, also wirklich gut weg. Zu keinem Zeitpunkt war mir irgendwie langweilig. Aber da sich die Geschichte immer aus kurzen Episoden zusammensetzt, die zusätzlich mit Rückblenden unterbrochen werden, ist das, vor allen Dingen jetzt aus meiner Sicht als Hörbuchhörer, nichts für stundenlangen Eskapismus, für quasi Binge-Reading oder Binge-Hörring, sondern das ist viel besser geeignet für viele kleine, kurze, eskapistische Ausflüge, die einen vom Ärger in der realen Welt ablenken. Beispielsweise, mein Arbeitsweg beträgt ungefähr 20 Minuten. Das ist so ungefähr eine Episode. Und um beispielsweise nach einem stressigen Arbeitstag wieder runterzukommen, ist die Prinzessinnen wirklich ideal. Und deswegen bleibe ich auch beim zweiten Band wieder bei 4,2 von 5 Punkten, weise aber explizit darauf hin, dass das hier einfach sehr viel mehr vom Gleichen ist. Also, wer den ersten Band mochte, wird den zweiten Band mögen. Und wer aber lieber statt einer episodenhaften Erzählung lieber ein richtig klassisches Fantasy-Epos haben möchte, der könnte beispielsweise den Drachenheim-Zweiteiler von einem gewissen Jörg Benne lesen, der jetzt auch mal was erzählen darf.
Gut, ich habe mir natürlich wieder mal einen Film ausgesucht. Ich gucke ja sehr viele Filme. Und diesmal ein Animationsfilm, Mars Express aus Frankreich, der uns ins 23. Jahrhundert entführt. Da haben Menschen den Mars besiedelt und koexistieren mit intelligenten Robotern, die teilweise ein Backup von Verstorbenen sind. Es gibt aber auch Proteste wegen der durch die Roboter verursachten Arbeitslosigkeit, wegen Ängsten vor deren künstlicher Intelligenz und gepaart mit deren überlegener Körperkraft haben die Aktivisten halt Sorge, dass sie die Weltherrschaft übernehmen. Und andererseits gibt es Aktivisten, die, man Blade Runner lässt grüßen, die sich dafür einsetzen, dass die auf Gehorsam programmierten Roboter halt freigelassen werden sollten und diese Blockaden, also dass da diese Blockaden, die ihnen bestimmte Tätigkeiten oder Verhaltensweisen verbieten, dass die halt aufgehoben werden sollten. Und in diesem Setting ermittelt die Privatdetektivin Aline mit ihrem Partner Carlos, der so ein Backup in einem Roboter ist, in einem Mordfall, der sich bald als Teil einer viel größeren Verschwörung entpuppt. Und das Ganze ist ein Potpourri aus Anleihen von Klassikern wie Ghost in the Shell, Blade Runner, iRobot, Minority Report und wie sie alle heißen. Aber trotzdem spannend und originell. Man erkennt halt nur viele Sachen wieder. Aber das macht nichts. Es gibt ja auch in anderen Genres, dass man immer wieder Sachen wiederverwendet. Die Geschichte ist durchaus komplex. Aber, und das fand ich so richtig schön, sie wird in 90 Minuten richtig zack, zack durcherzählt, statt, wie es andere machen, da künstlich irgendwie Nebenhandlungen einzubauen, damit man wieder eine 8x25 Minuten Serie daraus machen kann. Die Umsetzung fand ich im Look auch interessant, ist nämlich nicht so der klassische Anime-Look wie Ghost in the Shell, sondern man hat so computergenerierte auf Computern erstellte Hintergründe und davor handgezeichnete Figuren, was ein sehr eigenwilliger Look ist. Ich finde, die Figuren hätten hier und da ein paar mehr Details gebrauchen können, aber dafür hat man sehr detailverliebt gearbeitet und die Welt wirkt auch mit den Gimmicks, die Leute nutzen und so, sehr durchdacht und glaubhaft. Insgesamt würde ich jetzt sagen, kein Meilenstein der Animationskunst, aber ein spannender Cyberpunk-Krimi in einem frischen Look, der erst im Frühjahr im Kino lief und jetzt aktuell bei Prime noch zum Laien verfügbar ist. Ich würde 4 von 5 Sternen geben.
Es ist beeindruckend, dass wir mal halbwegs beieinander liegen, weil ich mich erinnere, dass du die beiden Filme, die für mich, glaube ich, die besten Filme 2024 waren, jeweils mit 1 oder 2 Punkten bewertet hast. Von 10 wohlgemerkt, nicht mal von 5. Und ich hatte schon Angst, dass du jetzt wieder einen Film verreißt, den ich gut finde.
Nein, diesmal war ich zufrieden.
Sehr schön.
Wie fandst du ihn denn?
Ich fand ihn gut. Also wie gesagt, 4 von 5 gehe ich völlig mit. Doch, ich kann mich nur anschließen tatsächlich. Thea, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, und zwar habe ich ein K-Drama mitgebracht. Das K-Drama heißt Vincenzo, hat 20 Episoden und ist 2021 rausgekommen. Das kann man noch auf Netflix sich anschauen und eignet sich wirklich perfekt zum Binge-Watchen. Und ich kann mal so ein bisschen was erzählen. Also es geht um die Person, also Vincenzo, die Titelperson. Und er ist ein koreanischer Anwalt, der aber in Italien aufgewachsen ist und auch bei der italienischen Mafia gearbeitet hat. Und er verstrickt sich, als er nach Korea zurückkommt, in so einen Kampf gegen ein ziemlich mächtiges Firmenkonstrukt, gegen ein Konglomerat. Und ja, bekommt dann zum ersten Mal zu spüren, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein. Also nicht auf der Seite, die Macht hat, sondern auf der Gegenseite. Ich würde sagen, Vincenzo ist ein sehr humorvolles TV-Drama, hat so Mafia-Vibes und mischt sich auch ein bisschen mit südkoreanischen Justizdrama. Und das Tolle ist, das Interessante ist, es zeigt so Vigilante Justice, also ein bisschen Selbstjustiz, wofür ich jetzt nicht aufrufen möchte, aber es ist richtig gut in dieser Serie gemacht. Ganz viel Gesellschaftskritik, interessanterweise. Zum Beispiel, wie in Südkorea mit Union-Busting vorgegangen wird oder wie Gewerkschaften da überhaupt funktionieren. Und so ein bisschen wird gezeigt, wie die Justiz dort ist, also Gerechtigkeit, so kleine Anwälte, die versuchen, gegen korrupte und bestechliche Justiz voranzugehen, und sehr viel Humor in Sachen Found Family und einfach eine richtig coole Mischung. Also es klingt jetzt sehr verworren, aber wenn man einmal, glaube ich, so die ersten 2 Episoden sich angeschaut hat, dann kommt man nicht davon los, weil also der Charakter Vincenzo Cassano, so heißt der koreanischstämmige Anwalt, ist eben ein Mafia-Konsilier aus Italien. Und ich finde das irgendwie so interessant, dass der Schauspieler, der es macht, Sun Yong-ki, der hat auch extra Italienisch gelernt, und die ersten Episoden oder der erste Episode zumindest ist in Italien gefilmt worden. Und ich finde das Setting irgendwie richtig interessant, wie er aus Italien halt zurückkommt nach Korea, einem Korea, das ihm im ersten Augenblick selbst fremd ist, weil er halt in Italien aufgewachsen ist. Und warum kommt er nach Korea? Also er hat herausgefunden, dass in einem alten Gebäude ein Goldschatz vergraben ist, also in Korea, und er möchte den halt heben, um sich dann aus dem Staub zu machen und nichts mehr mit der Mafia in dem Sinne zu tun zu haben. Und da kommt eben dieses Union Busting und das große Konglomerat dazu, weil dieses Konglomerat möchte die Bewohner von diesem Gebäude rausmobben und auf dem Gebäude was Neues bauen. Und das ist eigentlich, also nicht unbedingt Stoff für eine große TV-Serie, aber das war tatsächlich 2021 voll der Hit. Also ist immer noch in der Szene richtig beliebt, weil einfach, ja, knallharte Action und richtig cooler Humor dabei ist. Und falls jemand das noch nicht gesehen hat, also das ist so eins der Dramen, die würde ich so, so gerne noch einmal gucken, ohne halt zu wissen, wer der Antagonist ist, weil das war ein wirklicher Twist.
Okay, spannend. Wie lang ist denn die Serie und wo kann ich sie gucken?
Ja, also die Serie hat 20 Episoden und ist auf Netflix verfügbar.
Dann werde ich auf jeden Fall mal reingucken, weil das klingt ja doch ein bisschen interessant. Mal schauen, ob dieses K-Drama was für mich ist. Dann mache ich wieder weiter. Vorhin habe ich ja schon von Hermkes Romanboutique erzählt, dem wohl wichtigsten Anlaufpunkt für Comic- und Rollenspielfans in Unterfranken. Und mit diesem kleinen Laden haben jetzt auch meine beiden Halbmedienschauen zu tun, also 2-mal kurz statt 1-mal lang, denn beide habe ich dort erworben. Und das klingt jetzt erstmal recht unspektakulär, weil es logisch ist, dass ich in einem Comicladen einen Comic kaufe. Aber beide Titel sind so nischig, dass sie mir vermutlich niemals bei Amazon vorgeschlagen worden wären. Und die wären auch nie bei Thalia ausgelegen, schon deshalb nicht, weil meine erste Halbminienschau auf lediglich 333 Exemplare limitiert ist. Daher, es gäbe nicht mal genug Comics, um auch nur ein einzelnes Exemplar in jeden Thalia-Laden auszulegen. Genug der Vorrede, lasst mich kurz über Kill Your Darlings reden. Die Geschichte handelt von dem jungen Mädchen Rose, welche sich sehr lebhafte Fantasy-Welten mit knallbunten Plüschtieren ausdenkt. Vielleicht ist ihre Fantasie sogar ein bisschen zu lebhaft und mit der Realität verschmelzend, denn irgendwann brennt sie ihr Haus mitsamt ihrer Mutter nieder. Wie konnte das nur passieren? Und genau darum geht's dann tatsächlich in dem 242 Seiten dicken Sammelband, der die komplette für den Eisner Award nominierte Miniserie enthält. Rose versucht herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Unterstützung bekommt sie ausgerechnet von ihren ausgedachten Fantasy-Tieren, die aus Gründen, die ich jetzt nicht spoilern will, tatsächlich real sind. Aber es hat jedenfalls was mit okkulten Gründen in der nahen und fernen Vergangenheit zu tun. Also, dieser Comic erfindet das Fantasy-Rad nicht neu, aber er ist trotzdem so bildgewaltig und spannend, dass ich sofort wusste, dass dies das perfekte Weihnachtsgeschenk für Stefan ist. Und nach dieser etwas blutigen Fantasy bringe ich noch das genaue Gegenteil, nämlich lockerflockige, pädagogische Fantasy für Kinder. Aurora und der Ork ist ein kleiner, 56 Seiten dünner Comic über ein Ork-Kind, welches durch einen Elfenzauber in unsere Welt teleportiert wird. Der Zauber bewirkt auch, dass alle Menschen die Existenz dieses Orks für völlig normal halten. Nur die Grundschülerin Aurora erkennt, dass eine kriegslüsterne und kinderfressende Bestie vielleicht nicht unbehelligt in einer Grundschule herumlaufen sollte und behält ihn deswegen kritisch im Auge. Aber logisch, mit der Zeit freuten sich die beiden immer mehr an, auch wenn der Moralkompass und die orkische Wahrnehmung vieler Dinge natürlich ganz anders sind als bei den Menschen. Und trotzdem schafft das junge Mädchen es tatsächlich, das in Anführungszeichen wilde Biest halbwegs zu zähmen. Allerdings werden ihre Bemühungen immer wieder dadurch torpediert, dass der Elfenzauber fehlerhaft war und der Ork daher immer mal wieder zurück in eine blutige Schlacht mit den Elfen teleportiert wird, was für einige skurrile Situationen und Missverständnisse sorgt. Also, das ist wirklich ein knuffiger, lustiger kleiner Comic, laut Verlag ab 8 Jahren freigegeben, was völlig okay ist, der jungen LeserInnen auf humorvolle Weise Toleranz und Einfühlungsvermögen predigt. Und ich als Erwachsener hatte auch meinen Spaß daran und ich bin durchaus gespannt, wie die Geschichte nach dem fiesen Cliffhanger Mitte des Jahres weitergehen wird, denn da erscheint der zweite Band. Ja, dann der Jörg macht den Abschluss, bevor es zum Hauptthema geht.
Ja, Philipp, du hast mich eigentlich drauf gebracht, Secret Level zu gucken. Ich hatte zwar den Trailer so mal mitbekommen, aber das ist dann schon wieder vergessen. Und ich habe mir die Folgen jetzt angesehen, dieser Anthologieserie von Animationskurzfilmen. Also jede Folge dreht sich um ein Videospiel oder eine Welt, die in Videospielen auch vorkommt. Richtet sich auch an Gamer, aber stilistisch sehr unterschiedlich und naturgemäß, dass unterschiedliche Spiele sind auch thematisch sehr divers. Und ist von den Machern von Life, Death and Robots. Das, so eine Anthologieserie gab es schon oder gibt es immer noch bei Netflix, 3 Staffeln. Da war es halt sehr auf Sci-Fi-Themen ausgelegt. Auch da gab es halt mit verschiedenen Stilen auch Kurzgeschichten, die dann umgesetzt wurden. Also wenn man den Vorspann sieht und man kennt Life, Death and Robots, dann sieht man sofort, selbe Macher. Und da sind unter anderem Dungeons and Dragons, Unreal Tournament, Warhammer 40k oder Pac-Man dabei. Und da würde ich doch direkt mal gern von dir wissen, Philipp, was waren denn deine 3 Lieblingsfolgen?
Also ich glaube, sogar in der Reihenfolge, in der ich es geguckt habe, nämlich zuerst habe ich natürlich mal Rollenspiel Dungeons and Dragons geguckt. Ich hätte vermutlich sonst gar nicht reingeguckt, weil ich meine aktiven Gamer-Zeiten schon sehr, sehr lange hinter mir habe. Aber ich dachte, Dungeons and Dragons kannst du mal gucken und da habe ich gedacht, das sieht ja richtig gut aus und es ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass es nur 15 Minuten sind. Und dann habe ich gedacht, okay, forderst du das mal ein bisschen heraus. Unreal Tournament, das war so dieses Multiplayer-Spiel, was in meiner Schulzeit so neben Counter-Strike ganz aktiv gezockt wurde. Und da gab es aber keine Geschichte. Und ich dachte, wie wollen die jetzt eine ganze Folge füllen mit, ich glaube, sogar 20 Minuten oder so. Und ich glaube, das ist sogar die beste Folge von der ganzen Serie. Du hast 20 Minuten, hast in diesen 20 Minuten mehr Handlung als in allen Unreal und Unreal Tournament-Spielen, die es überhaupt gab, zusammen. Und das ist beeindruckend. Für mich ist es die beste Folge, auch wenn es natürlich so ein ganz, ganz klassischer Verlauf ist, wie die Geschichte funktioniert. Und beim Platz 3 schwank ich so ein bisschen. Also rein von der Optik und der Stilistik würde ich wahrscheinlich Warhammer sagen. Aber da bekommst du in Anführungszeichen nur das, was du bestellt hast. Während zum Beispiel Two Worlds relativ auch humorvoll ist und eine der wenigen Folgen ist mit einem richtig versöhnlichen Ende. Und Arnold Schwarzenegger geht immer. Also ich glaube, Two Worlds wäre Platz 3.
Ja, New World, genau. Ja, die fand ich auch sehr gut. Dungeons and Dragons fand ich auch geil. Was ich aber auch sehr spannend fand, weil ich da echt gedacht habe, so wie du bei Unreal Tournament, wie soll man denn aus Pac-Man bitte eine Kurzgeschichte machen?
Das war mir zu doof, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war die einzige Folge, die scheiße war.
Nee, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich fand die, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, was hat das jetzt hier mit Pac-Man zu tun? Wie kriegen die da jetzt noch die Kurve? Und ja, die so, also das, ich fand den Twist ganz nett. Welche ich doof fand, war Crossfire, weil das war halt so, zwei Söldnertruppen murksen sich ab um irgend so ein Paket. Also Crossfire ist wohl sowas ähnliches wie Rainbow Six und wie sie alle heißen. Gut, die Fans der Serie killen mich jetzt wahrscheinlich, aber also der Spiele meine ich, aber ja, da zwei Söldnergruppen bekriegen sich, am Ende bleiben ein paar übrig und das war's ungefähr. Also die fand ich sehr dünn.
Fand ich sehr gut tatsächlich.
Ja.
Ich fand, die bot genau das, was du erwartet hast, mit diesem interessanten moralischen Twist.
Ja, ja, immerhin, das stimmt.
Interessant fand ich vielleicht noch, aber da kannst du mir gleich widersprechen, dass all die guten Folgen, zumindest für mich, in der ersten Hälfte der Staffel waren. Vielleicht auch, weil ich eigentlich kein einziges Spiel kannte aus der zweiten Hälfte, aber irgendwie haben mir die Geschichten echt besser gefallen und ich glaube, die wollten einfach mal alles raushauen, damit die Leute nicht abschalten.
Ja. Armored Core fand ich noch ganz interessant. Das ist ja so eine Mech-Serie, also die so Riesenroboter haben. Da haben die auch Keanu Reeves für gecastet. Der sieht ja sogar so aus wie er. Aber dass Arnold Schwarzenegger seinen Charakter, also zumindest im Englischen synchronisiert hat, im Deutschen, glaube ich, klingt zwar wie er, aber ich glaube, weiß nicht, ob er es war, auch im Deutschen, aber da hat mir der Humor auch sehr gut gefallen. Insgesamt finde ich die Serie auf jeden Fall sehenswert. Wer die Spiele kennt, wird da vieles wiedererkennen und da auch das Herzblut sehen, was da reingeflossen ist. Inhaltlich, ja, also Love, Death and Robots hat schon ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Gesellschaftskritik und so. Da bleibt jetzt Circuit Devil doch ziemlich hinterher. Also es ist halt nur so, was man auch vielleicht mal als Trailer oder so, als Reveal-Trailer, wie jetzt zum Beispiel Witcher 4, sowas in der Art, was zum Beispiel bei StarCraft oder WarCraft mal rausgehauen wird. Ne? Nur halt ein bisschen länger, so in der Art kann man sich das vorstellen. Ja, aber so die Tiefgründigkeit fehlt da, aber das macht nichts, macht Spaß zu gucken und ist ja immer nur 10, 15 Minuten für zwischendurch, wunderbar.
Sehr cool und schön, dass wir mal so halbwegs einer Meinung waren. Über die gesamte Medienschau hinweg. Das kommt halt sonst nie vor. Sehr gut. Mal schauen, ob wir beim Hauptthema auch so harmonisch miteinander sein werden. Fangen wir vielleicht mal mit einer etwas allgemeinen und vor allen Dingen verallgemeinernden Frage an. Warum sind denn asiatische Settings in manchen Kultursparten wie der Popkultur, also K-Pop, Cyberpunk, Anime und so weiter, so populär, aber in anderen Kultursparten wie dem Literaturbetrieb ist es schwierig, das Setting unterzubringen?
Ja, also ich würde, glaube ich, so die Frage zwei teilen. Vielleicht erstmal zu der ersten Hälfte deiner Frage, also warum asiatische Settings in manchen Kultursparten so populär sind. Ich kann nicht für ein allgemeines asiatisches Setting sprechen, weil ich mich auf Korea oder Südkorea fokussiere. Und Asien ist groß, ne? Also ich würde bevorzugen, wenn man das ein bisschen spezifiziert, weil also Asien ist ein Kontinent mit, ich muss mal zählen, 40, ich hoffe, es sind 40 Länder, auf jeden Fall sehr viele Länder und tausende von Kulturen und Minoritäten und Sprachen und Traditionen. Das würde man unter Asien in einem Topf schmeißen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe ein Buch im europäischen Setting, also da würde man auch mich anschauen, als hätte ich zwei Köpfe, weil wenn ich sage europäisches Setting und ich meine zum Beispiel ein deutsches, man könnte auch an Italien denken, Spanien, Polen, Norwegen oder so, ne? Deswegen, das, ich sage immer so als Vergleich, ne, wenn jemand über asiatische Settings spricht, wie würde man sich fühlen oder wie würde man verwirrt sein, wenn man dann genau das Gleiche hört, aber hey, lass uns mal ein Buch lesen, was im europäischen Setting ist, ne? Also von daher würde ich es bevorzugen, wenn man das so ein bisschen konkretisiert, weil, ja, wenn man noch ein bisschen kontroverser, also ich weiß, du hast gesagt, ob man jetzt ein bisschen harmonischer miteinander ist, aber ich würde einfach schon kontrovers sagen, ich finde, das ignoriert schon krass so die Details von den einzelnen Ländern und macht sie vielleicht auch so austauschbar. Und ich glaube, das ist eher so, dass man es nicht böse meint, aber vielleicht so dieses ganze Setting, ne, asiatisches Setting, als exotisch und interessant wahrnimmt. Deswegen sagt man halt Asien. Aber das Problem ist auch, innerhalb von Asien, Westasien, Südostasien, Ostasien, gibt es ja auch Unterschiede, weil wenn ich irgendjemand von der Straße nehme und frage, hey, woran denkst du, wenn ich sage asiatisches Setting, egal Bücher, Filme und so weiter, die meisten werden irgendwas mit China, Japan, Korea im Kopf haben und zum Beispiel nicht mit Indien. Und deswegen, um solche ja, Fehlschritte oder Fehltritte oder halt diese Klischees nicht im Kopf zu haben, vermeide ich das. Also jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber weil wir haben ganz viele andere asiatische Länder, die dann so ein bisschen, ja, nach hinten gerangen. Aber zu der Frage, also warum das halt so populär ist, ich kann wirklich jetzt nur für Korea sprechen, ne? Und das ist so ein bisschen auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Weil Korea eben ja das perfekte Paket bietet und eigentlich fast keinen Lebensbereich auslässt. Also sei es Essen, sei es Musik, sei es irgendwie TV, Beauty. Ich glaube jetzt auch noch, ich meine, Autos gibt's auch, das ist jetzt nicht mehr einfach, aber also wirklich, die haben ja alles. Und ich glaube, es ist so ein Gesamtpaket, was sie da so bringen. Und deswegen schwappt das natürlich auch auf die kulturelle Seite rüber. Und der zweite Part der Frage war ja, warum es so schwierig ist, das in der Literatur unterzubringen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eine von denen, die privilegiert sind, weil ich bin ja auch in einer Agentur und die setzen sich super ein. Das heißt, ich selber bin da gut untergekommen, auch in den nächsten Jahren. Aber allgemein würde ich die Frage so ein bisschen anders aufziehen. Also ich denke, es ist wichtig, so eine Unterscheidung. Es ist nicht unbedingt schwierig, ein ostasiatisches Setting oder ein, ich würde sagen, das klingt jetzt gemein, aber so Mischmasch an asiatischen Kulturen in Büchern unterzubringen, weil das gibt's zuhauf. Sei es ja überwiegend in Fantasy oder Romantasy. Ich finde, was schwierig ist, ist, dass es zu wenig Own Voices gibt, die halt distinktiv von ihrer Kultur, von ihrem Land erzählen, ne? Die Stimmen werden einfach zu wenig verlegt. Ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun mit, dass man vielleicht als Verlag jetzt keine großen Risiken eingehen will. Sehe ich alles ein, ne? Ich meine, das ist ein Businessunternehmen, die leben nicht, leider nicht von Luft und Liebe alleine. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen dran, dass man eher so auf Altbewährtes setzt. Ich sehe aber schon ziemlich positive Entwicklungen. Wenn man sich anschaut, jetzt nur auf Ostasien, ne, oder Korea bezogen, weil ich kann auch nur darüber reden. Wenn man sich anschaut, wie viele südostasiatische oder ostasiatische Titel eingekauft und übersetzt werden, ne? Also auch von Chinese American, Canadian American und Korean American AutorInnen. Und als Beispiel so Axi Oh, Elizabeth Lim, June C.L. Tan und so weiter. Also es sind ja alles AutorInnen, die einen entweder ostasiatischen oder südostasiatischen Hintergrund haben. Ich glaube, die haben jetzt nur ostasiatischen Background. Aber es sind halt englischsprachige AutorInnen und ich würde mir persönlich wünschen, dass man mehr deutschsprachige AutorInnen mit so einem Background verlegt. Aber ja, also es ist so so eine bisschen undankbare Frage, weil ich habe das Gefühl, die LeserInnen, die brennen dafür. Ich glaube, die deutschen LeserInnen werden so ein bisschen von den Verlagen unterschätzt. Gerade in dem Bereich, die wollen das schon lesen. Man sieht das ja, wie die Titel dann abgehen. Mir fehlt so ein bisschen so der Push, so ein bisschen aufs Risiko und halt nach Stimmen suchen, die es in Deutschland gibt.
Nun habe ich ja auch dein Instagram und so angeschaut und wie dein neuer Roman beworben wird. Und was mir aufgefallen ist, da sind sehr viele Begrifflichkeiten, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und vielleicht mit denen auch Verlage nichts anfangen könnten. Deswegen die Frage, wie schwer war es denn, ein K-Pop-Roman unterzubringen? Und vor allen Dingen, was ist ein K-Pop-Roman? Ich habe noch nie von diesem Genre gehört.
Ja, also es ist jetzt kein Genre an sich. Also mein Roman ist im New Adult anzusiedeln und hat halt so K-Pop und K-Drama-Vibes, ne? Also es hat ein bisschen damit zu tun. Ist jetzt kein neues Genre, das erfunden wurde, sondern eher sowas wie ein Themenschwerpunkt, würde ich sagen. Und ich würde sagen, so allgemein war es ziemlich schwer, dafür einen Verlag zu finden, was eigentlich Leute wundert. Also wenn Leute mit mir sprechen und sagen, hey, du musst ja richtig schnell dafür einen Verlag gefunden haben, weil Korea ist ja im Moment überall zu sehen, ne? Fernsehen, online, wie auch immer. Deswegen denken viele, das wäre leicht gewesen, aber es war gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, weil ich bewusst sage, meine Story ist on voice. Das heißt, meine Story ist ein bisschen unbequemer. Das ist jetzt nicht nur Fluff, nicht nur, ich würde sagen, fast so toxische Liebesstories, die man so oft in dem Genre findet. Ich meine, hat alles seine Berechtigung, ne? Ich lese das auch sehr gerne, aber ich schreibe das halt nicht. Und vor allen Dingen, das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach so sagen kann. Ich mach's einfach. Ich habe mich tatsächlich bei großen Verlagen beworben und ich bin auch ganz gut durchgekommen. Aber ich wurde manchmal, also von einem Verlag wurde ich gefragt, ja, aber kannst du die Hauptperson nicht weiß machen? Also meine Personen sind alle POC, ne? Sind alle, haben alle koreanischen Background. Sowas wurde ich gefragt, um halt der Leserinnenschaft das irgendwie leichter zu machen, also den Zugang leichter zu machen. Und wenn ich darauf hingewiesen habe, ja, das ist ein On-Voice-Roman und ich bin nicht weiß, ne? Und deswegen ist das halt ein bisschen schwierig, das so in die Story zu verbreiten. Da war das schon ein bisschen so vorbei. Und ich habe auch tatsächlich ein sehr skurriles Erlebnis gehabt. Da hat mir ein Verlag gesagt oder geschrieben, ja, passt eigentlich super in unser Line-up, aber so ein bisschen das Thema ist ein bisschen schwierig. Außerdem haben wir schon ganz viele K-Pop-Romane. Ich habe mal geschaut, wer dort veröffentlicht, also wer über Korea schreibt. Und bitte nehmt das jetzt, also an die HörerInnen, bitte nehmt das jetzt nicht böse auf, aber es klingt vielleicht für euch böse, aber die AutorInnen waren alle weiß. Und da musste ich schon so ein bisschen lachen, war so ein bisschen okay, weil die haben nicht gesagt, dass mein Roman schlecht ist und dass sie den nicht nehmen wollen, weil er irgendwie Inhalt nicht, also weil er irgendwie so technisch oder schriftstellerisch nicht passt, sondern einfach nur, nee, wir haben schon genug. Und da habe ich nur gedacht, okay, das ist es also, wogegen man als Autorin of Color so ankämpfen muss. Aber ich muss sagen, seitdem ich eine Agentur habe, ist das unglaublich leichter. Und ich habe auch richtig coole Verlage, bei denen ist das nicht so. Aber also dieser Roman, den hatte ich ja ohne Agentur vermittelt oder vermittelt bekommen. Das war schon so ein bisschen schwierig. Aber ich bin super froh, dass der Verlag Novelark gesagt hat, hey, wir machen das. Und ja, ich finde auch, es hätte auch nicht besser laufen können, weil ich habe genau das Cover bekommen, das ich haben wollte. Also von dem Boot her und so. Habe genau die Leute im Team gehabt, im Lektorat, im Korrektorat, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten wollte. Und das war eine richtig, richtig gute Sache für mein Debüt. Und ja, also es war schon ein bisschen skurriler, steiniger Weg, aber es hat alles am Ende doch gepasst.
Ich habe tatsächlich noch drei Begriffe, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Ich frage ja am besten nochmal vor den Jörg, der ist ja auch Profi-Autor, ob der vielleicht was von diesen drei Begriffen kennt. Ich fange mal an. New Adult.
Ja, habe ich heute erst gelernt. Young Adult kannte ich natürlich, aber ich habe jetzt gelernt, dass Young Adult ist 12 bis 18 oder so um den Dreh halt ungefähr. Und New Adult ist dann halt schon eine Generation, nicht eine Generation, aber halt so in den 20ern. Man hat schon sein Studium vielleicht kurz vor Ende oder abgeschlossen oder erste Berufserfahrung und so weiter. Also so habe ich es mir erklären lassen heute, wenn ich da richtig liege, Thea.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, das hat mich am Anfang auch komplett verwirrt, mich selber. Weil man schreibt ja jetzt, also ich zumindest schreibe nicht, ich muss jetzt unbedingt nur für 12- bis 18-Jährige schreiben. Ich muss nur für 18- bis 30-Jährige schreiben. So denke ich nicht, wenn ich schreibe. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass es halt New Adult ist.
Okay, dann der zweite Begriff. He fights first.
Fragst du jetzt mich noch oder willst du jetzt direkt von Thea die Antwort?
Wenn du es weißt, darfst du, aber ansonsten, ich glaube auch nicht, dass du das weißt.
Ja, ich kann es mir zu übersetzen halt, ne? dass der männliche Part der Paarbeziehung sich zuerst verliebt und die Frau erst, oder der weibliche Part sich erst überzeugt oder umworben werden will, hätte ich es mir erschlossen. Aber da ich kein Romance lese oder schreibe, habe ich in der Tat wirklich keine Ahnung.
Nee, das ist tatsächlich richtig. Ich habe die ganzen Begriffe aus dem BookTok und aus dem Bookstagram-Universum, weil das sind halt so die Schlagwörter, mit denen die Bücher beworben werden. Ne? Aber das passt ganz gut, das passt.
Okay, und den letzten? Und da war ich mir wirklich von allem am unsichersten, weil ich mir nicht sicher bin, ob da gemeint ist, dass der Boyfriend einen Golden Retriever besitzt oder dass der Boyfriend so treu wie ein Golden Retriever ist. Denn der Begriff lautet Golden Retriever Boyfriend.
Soll ich antworten?
Ja, bitte.
Ja, ich bin auch raus.
Also mir persönlich wäre es auch okay, wenn er auch einen Golden Retriever besitzt, weil ich bin so Team Hund. Aber es ist tatsächlich eher so ein Überbegriff für so einen Partner, der ja besonders loyal und liebevoll ist und unkompliziert ist. Eher so wie so ein wirklich so Stereotyp, also hier so Klischee Golden Retriever. Freundlich zu jedem. Bisschen tollpatschig, aber trägt seine Partnerin oder seinen Partner auf Händen.
Oh Gott, ich bin ein Golden Retriever Boyfriend. Und du, Jörg, bist du ein Golden Retriever Ehemann?
Nee, eher Dobermann, ja.
Nun wird ich kann es nicht
aussprechen.
Seolicious. Okay.
Genau.
Nun wird Seolicious ja nicht nur als sanfter Liebesroman mit K-Pop und K-Drama-Vibes beworben, sondern eben auch als Own-Voices-Geschichte mit einem Generation-Trauma. Kannst du vielleicht auf letzteren Aspekt noch mal kurz eingehen?
Ja, also dieses Generational Trauma, was ich da als Schlagwort mitnehme, wo ich auch das explizit erwähne, weil ich möchte nicht, dass LeserInnen denken, dass wir so eine reine, fluffy, super schöne Liebesstory. Das ist eher so das, was gigantische Personen oder marginalisierte Personen über Generationen mit sich tragen. Also solche Dinge, die ja vererbt sind. Also unbewusst weitergegeben werden. Nicht vererbt, sondern unbewusst weitergegeben werden. Beispielsweise, wenn die Eltern in meinem Fall emigriert sind aus einem anderen Land, also ihre Erlebnisse und das, was man da so mit sich bringt und was man mit sich spürt, während man aufwächst, das würde ich teilweise auch unter Generational Trauma mit reinbringen und auch das, was an einem, ja, vielleicht so ein bisschen an die Kultur, die die Eltern mitgebracht haben, so ankettet, ne? Also es gibt auch so ein anderes Wort wie die Eldest Daughter Curse, also quasi der Fluch der ältesten Tochter, dass die älteste Tochter in der Familienkonstellation ganz viel leisten muss, sich für die Geschwister stark machen muss, vielleicht für die Eltern sogar übersetzen muss und falls irgendwie selber nicht Kind sein kann. Also solche Sachen gehören zum Beispiel auch zum Generations Trauma sehr grob gesprochen.
Und du hast geschrieben, dass der Roman auch entsprechend Gesellschafts- und Sozialkritik enthält. Und wenn ich beispielsweise bei vergleichbaren Geschichten durch Social-Media-Kommentare oder Amazon-Rezensionen stöbere, dann lese ich oft von LeserInnen, wobei es sind meisten LeserInnen, man solle ihren Liebeseskapismus freihalten von ernsten Themen. Gehst du so ein bisschen ein Risiko ein oder ist deine angepeilte Zielgruppe in Anführungszeichen politisierter als normale LeserInnen?
Ich glaube nicht, dass meine Zielgruppe politischer ist. Ich glaube einfach, dass so ein paar Meinungen jetzt nicht unbedingt so das Gesamtbild widerspiegelt und ganz, ganz oft Romance-LeserInnen, vor allen Dingen New Adult oder auch Young Adult LeserInnen, komplett unterschätzt werden. Das hatte man ja auch bei der letzten Buchmesse mitbekommen, wo man, ja, ich will das gar nicht wiederholen, wo man wirklich klischeehaft über Romance oder Dark Romance LeserInnen gesprochen hat. Ich finde, ich gehe da kein Risiko ein, weil ich ja nichts anderes verspreche. Ne? Ich sage ja schon, hey, das ist eine liebe Story, aber da ist halt Own Voice. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass ich das immer mitbetone. Und es hat auch gesellschaftskritische Themen. Und ich glaube auch gerade in Zeiten wie diesen ist halt genug Raum für solche Themen da. Natürlich, ne? Also LeserInnen gibt es immer, die dann eben ihre Bücher in ihren Büchern entfliehen wollen in so schöne Welten, das gibt's ja auch, aber ich bin so Team, Lesen ist politisch, also sogar die Wahl, ne, dass man sagt, ich möchte nichts politisch lesen, ist schon per se politisch für mich. Und ich glaube aber, man unterschätzt einfach die LeserInnen, also ich habe jetzt keine getrennte Zielgruppe oder so. Ich denke schon, dass sie vielleicht ein bisschen überrascht sind, wie hart ich einsteige mit dem Buch. Ich sage immer, hey, bitte halte durch, die ersten Seiten sind ein bisschen hart, aber mit Absicht. Und ja, ich denke nicht, dass ich ein Risiko eingehe. Ich vertraue einfach auf die LeserInnen und denke immer oder habe den Eindruck, dass viele einfach unterschätzt werden, weil viele denken, dass Romance ein seichtes Ding ist oder New Adult ist halt in Anführungsstrichen nur für Kinder oder halt nichts Ernstes, aber es ist das Gegenteil. Also ich finde ganz viele Themen wie zum Beispiel Mental Health oder eben Gesellschaftskritik sind verwoben mit einer Liebesstory in New Adult und auch Young Adult zu finden. Von daher ist das halt quasi die Zielgruppe, ne? Und ich sag mir immer, es wird immer Leute geben, die dein Buch richtig cool finden und es wird immer Leute geben, die irgendwas auszusetzen haben. Von daher mache ich mir da keinen Kopf und freue mich einfach auf die, die das trotzdem lesen werden.
Dann kommen wir noch ein bisschen zum rollenspielerischen Teil dieser Episode. Und beim Rollenspiel, gerade wenn du Spielleitung bist, musst du ja Dinge beschreiben, Dinge planen, kreativ arbeiten. Und da hast du vielleicht ein paar gute Tipps und Tricks für uns. Und ich fange mal an, weil du hast ja auch in der Werbung betont, dass es ein großes Thema sein wird in dem Roman. Wie beschreibe ich denn Essen schmackhaft?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema im Buch. Und da würde ich sagen, man muss es einfach selber einmal gemacht haben. Also wirklich im realen Leben. Einfach mal selber kochen und dann sich selber fragen, was brauche ich dafür, was ich da, also wirklich banale Fragen, was brauche ich dafür, um das zu kochen? Wie sind meine Bewegungen? Was fühle ich? Was rieche ich? Wie fühlt sich irgendwie das, also fühlt sich die Textur an von dem Handtuch, von der Pfanne, von dem Lebensmittel oder wie halte ich bestimmte Dinge, wie schwer ist das, wie funktionieren bestimmte Dinge. Also so würde ich anfangen, Essen zu beschreiben und vor allen Dingen auch so, ja, wie riecht es natürlich. Und das kann ich zum Beispiel in meinen Büchern nur machen, wenn ich das alles tatsächlich einmal nachgekocht habe.
Dann gibt es ja schon mittlerweile einige Rollenspiele, die auch in, sagen wir, in einem etwas allgemeiner fernöstlichen Setting spielen. Und ich möchte vielleicht so ein Abenteuer in Korea spielen lassen oder koreanische Protagonistin auftreten lassen. Wie kann ich denn solche, so ein Setting oder solche Protagonistin möglichst authentisch gestalten?
Ja, da würde ich sagen, erstmal Recherche. Und zwar ganz, ganz viel an Recherche. Vielleicht erst mit der Zeit anfangen, ne? Also in welcher Zeit soll das spielen? Soll das zum Beispiel in einem mystischen Korea spielen? Ne? Da müsste man überlegen, hey, welche Mythen, Legenden gibt es? Welche Themen könnte man da mit reinbringen? Oder wenn das im modernen Korea ist, ne? Wie ist die Struktur in den Städten? Wie ist das auf dem Land? Wie ist die Kultur an sich? Welche Konflikte gibt es in diesem modernen Korea? Und als Grundrecherche auch, wenn man beispielsweise ein historisches Korea machen will, ganz, ganz wichtig, Architektur, würde ich sagen. Als Beispiel gibt's, nur als kleines Beispiel, ich habe tatsächlich einen Freund, der Rollenspiele macht und der hat krass recherchiert, sogar, dass es bestimmte Heizungssysteme in traditionellen koreanischen Häusern gibt. Also bis so ins kleine Detail ist er reingegangen. Muss man nicht unbedingt machen, ne, aber kann man. Oder wie ist die Gesellschaft da, ne? Also zum Beispiel in der Joseon-Dynastie, also die im historischen Korea, gab es eine strikte hierarchische Struktur. Da kann es nicht sein, dass wenn man beispielsweise Rollen hat, die vom Bauern bis zum König gehen, dass die sich per Du anreden. Nur ein sehr banales Beispiel. Oder wie ist die Mode und wie ist die Stimmung auch dort? Wie ist der Aberglaube, wie ist die Religion? Also wirklich ganz, ganz gute Recherche, wenn man sich auf Korea fokussieren möchte. Und wenn man ja so ein allgemeines asiatisches Setting haben will, bin ich die Falsche, um diese Frage zu beantworten. Weil das tut mir so in der Seele weh, so zu sagen, dass man irgendwelche Kulturen zusammenmischen soll. Aber allgemein, ja, Recherche. Selbst wenn man halt nur Teile aus bestimmten Kulturen oder Epochen nimmt, glaube ich, hilft es, wenn man ja sich damit erstmal ganz gut auseinandersetzt.
Nun würde ich mich als ganz okayen Spielleiter beschreiben. Es gibt aber einen Aspekt in meiner Rollenspielrunde, wo ich jedes Mal quasi die Waffen strecken muss, weil ich nicht weiter weiß. Und das ist, weil meine Spielerinnen, weil ich habe ja eine Mädelsrunde, wirklich mit Vorliebe irgendwelche Liebesgeschichten anfangen. Und du schreibst ja eine Liebesgeschichte, einen Liebesroman, deswegen, wie konstruiere ich denn eine spannende Liebesgeschichte für meine Spielgruppe?
Das Lustige ist, ich habe zwar eine Love-Story geschrieben, aber die ist mir tatsächlich einfach nur so gekommen, ohne mir was zu konstruieren. Ich würde tatsächlich raten, dass man manchmal auch komische, humorvolle Situationen schafft. Das wäre mein Rat. Also so schreibe ich jetzt nicht geplant, aber so sind einige meiner Love-Stories oder Storylines entstanden mit Humor. Wenn man eine Szene schafft, wo man nur durch etwas Komisches rauskommt oder wo man, wo etwas Peinliches passiert, wo man miteinander lacht. Fast wie im echten Leben, finde ich. Also nicht, dass man im echten Leben sich zum Horst machen sollte vor der Person, die man gerne hat. Aber so ein bisschen Humor hilft da schon.
Und die letzte Frage. Wie konstruiere ich denn ein Abenteuer für eine New Adult Zielgruppe? Es ist ja so ein schwieriges Alter. Sind nicht mehr so jung, dass man was für Kinder machen kann. Hm. Sie sind aber nicht so alt, dass ich irgendwie den OSR-Kram von vor 40 Jahren rausholen kann. Wie mache ich das für genau diese Zielgruppe?
Ich kann es nur für mich beantworten, weil ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr so Richtung Fantasy, was ich ja auch schreibe, weil in meinem New Adult Roman Solicious kommt jetzt kein Abenteuer-PC vor, aber wenn ich Fantasy schreibe für die gleiche Zielgruppe, ne, also 18 so bis 30, würde ich sagen, es ist nicht alles schwarz und weiß. Ein Abenteuer muss natürlich ein Ziel haben, aber wenn das Ziel kurz vor dem Ende nochmal in Frage gestellt wird, sei es durch einen moralisch grauen Charakter oder sei es durch eine neue Information, die plötzlich so quer reingekegelt wird in die Gruppe, das, finde ich, macht ein gutes Abenteuer aus. Und ein Abenteuer muss auch wehtun, finde ich. Jetzt gleich ein bisschen vor in die Projekte, die ich jetzt noch nachher noch am Schreiben bin. Aber es muss auch wehtun. Also das Abenteuer, glaube ich, muss natürlich das Ziel haben, ne? Aber zwischendurch muss es ordentlich wehtun. Das macht für mich ein Abenteuer aus.
Nun packe ich natürlich alle Informationen in die Shownotes, aber das ist jetzt die Gelegenheit für dich, nochmal ein bisschen Werbung zu betreiben.
Ja, dann würde ich es nochmal anfangen. Mein Name ist Thea Hong und ich schreibe gerne Own Voice New Adult und auch Low Fantasy Stories, alle mit koreanischem Background. Und mein neues Buch, mein Debüt, ist am 14. Januar 2025 rausgekommen, heißt Solicious, Fake Me, Real You. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr dem eine Chance gebt, wenn ihr Lust auf Gesellschaftskritik und K-Pop, K-Drama-Vibes hat. Und bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Und wir danken dir ganz herzlich, dass du uns aufgeklärt hast über Themen, wo tatsächlich Jörg und ich, vor allen Dingen ich, noch nicht so viel Ahnung hatten. Es ist immer wieder schön, etwas Neues zu lernen. Und wir wünschen dir natürlich super viel Erfolg mit dem Buch und allen HörerInnen natürlich einen super Start ins neue Jahr.
Ja, auch von mir und auch viel Erfolg für deine weiteren Bücher. Kommt denn da dieses Jahr noch eins?
Es kommen tatsächlich noch 3 weitere raus in diesem Jahr. Also mit Solicious sind es dann quasi 4, die 2025 rauskommen.
Direkt in die Vollen.
Ja, und das sind tatsächlich 3 Fantasy-Bücher. Von daher ist Solicious mein Einzelkind in Sachen New Adult, der Rest ist Fantasy.
Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Bin gespannt.
Ja, vielen Dank.
Und wie immer gerne Kommentare und 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify und so weiter. Ihr wisst, was alle anderen PodcasterInnen wollen, wollen wir auch von euch. Tschüss.
Vielen Dank, dass ich bei euch sprechen durfte. Hat mir echt Spaß gemacht.